Herzlich willkommen zu English Breakfast,
dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um LGBTQ+-Rechte in Großbritannien. Wir haben im Moment die WM in Katar und deswegen liegt natürlich der Fokus dort auch auf den Menschenrechtsverletzungen vor Ort. Und da fallen natürlich auch dann die Rechte der LGBTQ+-Community mit rein. Und weil viele Stimmen aus Großbritannien, Katar und die Regierung vor Ort wegen der Menschenrechtsverletzungen kritisieren, haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal an, wie es eigentlich hier in Großbritannien um die Rechte und auch die soziale Akzeptanz der LGBTQ+-Community steht.
Und natürlich haben wir uns wie immer einen erstklassigen Experten eingeladen. Kane ist Singer und Songwriter und ein Journalist, der den Podcast Breaking Bard hat, in welchem er die Geschichten von vergessenen Personen erzählt und das ein bisschen mit Comedy mixt. Hi Kane,
Hi.
Stimmt die Erklärung denn so?
Ja, das stimmt. Danke für die Einladung. Das war eine sehr schöne Introduction.
Wir haben uns gedacht, um die Struktur so ein bisschen zu behalten, gehen wir das Ganze chronologisch an und schauen uns die Geschichte an. Kane hat uns auch vergessene Geschichten mitgebracht und du kannst auch immer deine Meinung und Einschätzungen zu allen Punkten dazu geben.
Perfekt.
Passt das so?
Ja.
Cool, dann starten wir mit Katharina.
Ja, wir starten mit dem Buggery Act von 1533 und der wurde vom Parlament während der Herrschaft von Henry VIII verabschiedet und da wurde quasi zum ersten Mal männliche Homosexualität im Vereinigten Königreich gesetzlich geahndet und mit diesem Gesetz wurde dann Sodomie, so wurde das damals genannt in Großbritannien, im weiteren Sinne dann eben auch im ganzen britischen Empire vollständig verboten. Erst 1861 wurde dann mit der Verabschiedung des Gesetzes über Straftaten gegen Todesstrafe für Sodomie, das dann abgeschafft und stattdessen eine Mindeststrafe von 10 Jahren Gefängnis verhängt.
Das Strafgerechtsänderungsgesetz von 1885 ging jedoch einen Schritt weiter, indem es alle homosexuellen Handlungen von Männern unter Strafe stellte, ganz unabhängig davon, ob ein Zeuge anwesend war oder nicht. Das hat dann bedeutet, dass sogar Handlungen, die unter sozusagen 4 Augen, also zwischen 2 Personen begangen wurden, strafrechtlich verfolgt werden konnten. Oft genügte ein Brief, in dem die Zuneigung zwischen 2 Männern zum Ausdruck gebracht wurde, um eine Anklage zu erheben. Die Gesetzgebung war so zweideutig formuliert, dass sie als Charter der Erpresser bekannt wurde und 1895 fiel Oscar Wilde ihr zum Opfer. Die weibliche Homosexualität war nie ausdrücklich Gegenstand einer Gesetzgebung, obwohl 1921 zum ersten Mal im Parlament über eine diskriminierende Gesetzgebung diskutiert wurde, die dann später zum Criminal Law Amendment Bill 1921 wurde. Sie scheiterte letztlich, da sowohl das Unterhaus als auch das Oberhaus sie ablehnte, weil sie befürchteten, dass ein Gesetz die Aufmerksamkeit auf sich ziehe und Frauen ermutigen würde, sich mit Homosexualität zu beschäftigen. Das finde ich immer so schön.
Die können da nicht selbst drauf kommen. Also das, ne, ja, das muss erst aufmerksam drauf gemacht werden und dann so, oh no,
ja,
what?
Genau.
Also man ging nämlich davon aus, dass der Lesbianismus nur bei einem extrem kleinen Teil der weiblichen Bevölkerung vorkommt. Also das habe ich jetzt auch mal in Anführungszeichen
ja
gesetzt.
Und deswegen finde ich, dass also Queer und Feminism sind immer zusammen, weil eigentlich beide sind ja der Feind von die Patriarchy. Und ich denke, in dieses also Beispiel zeigt man, dass eigentlich Frauen waren nur Objekten. Und denn sie keine finanzielle Independence hatten, wie die Männer, die hatten keine Zeit oder Raum, ihre eigene Sexualität zu entdecken. Und das finde ich wirklich, und ich werde danach später ein bisschen mehr darüber sprechen, aber ja, sehr interessant.
Bitte, unbedingt. Ja, in der Nachkriegszeit gab es dann immer mehr Transgender-Identitäten, die sichtbar geworden sind auch. Und 1946 zum Beispiel hat Michael Dillon Self ein Buch veröffentlicht und das hieß A Study in Endocrinology. Und aus heutiger Sicht kann man quasi das als Autobiografie des ersten Transgender-Mannes bezeichnen, der sich auch einer Phalloplastik unterzogen hat. Und darin schildert Dillons eben seine Transition und die Operationen und eben auch die Operationen, die der bahnbrechende Chirurg Sir Harold Gillies durchgeführt hat. Dillon schrieb damals, wenn der Geist nicht an den Körper angepasst werden kann, sollte der Körper an den Geist angepasst werden, zumindest annähernd. Und ich glaube, Kane, du hast auch noch eine Story mitgebracht, oder?
Ja, ich habe eine kleine Story, das ich gefunden habe. Ich habe ein Buch, das ich entdeckt habe. Es ist mit dem Titel The Hidden Case of Ewan Forbes. Und eigentlich, es betrifft die Geschichte der Transidentität im Vereinigten Königreich. Die meisten Menschen sind nicht bewusst, dass bis Ende der 1960er Jahre transsexuelle Menschen rechtlich völlig gleichgestellt waren. Das ist eine lange Geschichte, aber ich werde versuchen, sie in aller Kürze zu erzählen. Ewan Forbes Sempo ist ein Transmann, der bei seiner Geburt als Frau genannt wurde. Seine Familie, die in Schottland lebte, trug den Titel eines Barons und war familiär mit den Windsors befreundet, einschließlich der Mutter und des Vaters unseres verstorbenen Monarchen, Königin Elisabeth und König Georg VI. Ewan wurde am 6. September 1912 geboren und seine Mutter und seine ganze Familie konnten von klein auf erkennen, dass er ein Mann war. Seine Mutter brachte ihn sogar zu Ärzten in ganz Europa, Berlin, Wien, die ihm Hormonblocker und Testosteron verabreichten, damit er eine männliche Pubertät durchlaufen konnte. Und das ist in 1920.
Wow.
Ja, die Geschichte ist sehr detailliert, aber im Grunde erkannten die Ärzte damals, dass es, wenn es sexuell gesehen, hunderte von verschiedenen Arten von Genitalien gibt, auch hunderte verschiedenen Geschlechtern geben muss und waren sich einig, dass die beste Art, eine transsexuelle Person zu behandeln, darin besteht, ihr zu helfen, in ihrem wahren Geschlecht zu leben. Damals war Homosexualität illegal und viele Transpersonen waren gezwungen, homophob zu sein, damit sie nicht mit Homosexuellen in einen Topf geworfen wurden. Man konnte auch legal seine Geburtsurkunde ändern lassen, was Ewan in 1952 tat. Aber in der 60er wurde dies illegal. Die Geschichte von Ewan Forbes ist besonders wichtig, weil nach dem Tod seines ältesten Bruders der Familientitel und das Haus auf ihm als nächsten männlichen Erben hätten übertragen werden sollen. Ein Cousin verklagte ihn jedoch vor Gericht und behauptete, er sei eine Frau und könne daher aufgrund der Primogeniturprinzips sein Erbe nicht antreten. Ewan war mit einer Frau namens Patty verheiratet, die in den schottischen Highlands ein beliebter und angesehener Arzt war. Dies war sein schlimmster Albtraum, denn wenn man herausfand, dass er eine Frau genannt war, würde seine Ehe mit seiner Frau als legal gelten. Er würde von der Gesellschaft gemieden werden und sein Familienhaus und sein Erbe verlieren. So, man unterzog ihn einer qualvollen körperlichen Untersuchung, aber obwohl man feststellte, dass er nicht intersexuell, sondern transsexuell war, entschied der Richter am Ende, dass es wichtig sei, wie er sich fühlte und wie die Gesellschaft ihn sah, nämlich ein Mann. So, das Verrückteste an dieser Geschichte ist, dass das Gerichtsverfahren, das 1968 stattfand, nicht öffentlich gemacht wurde.
Okay.
Vor der Welt verborgen, wegen seines adeligen Status. Das bedeutete, dass viele Menschen, die später in der Lage gewesen wären, diesen juristischen Präzedenzfall zu nutzen, dies nicht tun konnten, da sie nicht davon wissen dürften. Der Fall von Ewan Forbes hätte die Art und Weise, wie das Vereinigte Königreich transsexuelle Menschen rechtlich betrachtet, für immer verändern können. Und viele glauben, dass er auch deshalb geheim gehalten wurde, um das Primogeniturprinzip zu schützen. Weil in dieser Zeit natürlich war es immer so, Männer hätten die Primogenitur und eigentlich hat es verändert mit unserer Queen Elizabeth.
Yeah.
Ja, so ich finde diese Geschichte verrückt, weil es ist nicht bis 1994 war dieser Fall veröffentlicht. Und so wir haben also dieses Blick, dass es gibt so viele Geschichten, die wir nicht kennen und die wirklich uns und unsere Community so helfen können, nicht nur in Kultur, aber auch in so Jurisprudenz oder was. So, ja, das ist die Geschichte.
Das ist total krass,
ja,
dass man auch da so rational rangegangen ist und hat gemeint, ja, wir gucken uns an, wie sich die Person fühlt und wie diese Person wahrgenommen wird. Und ganz klar ist das, wird die Person als männlich wahrgenommen und fühlt sich männlich und dann ist sie männlich. Mhm. Das ist total progressiv und fortschrittlich.
Sehr progressiv. Dass man so Hormonblockers in 1910 und 20, ja, das gab. Und die, ich habe also in diesem Buch sagte, dass eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Gays die Trans und alle im gleichen Topf. Also die Pink Triangle, weißt du, ob.
Ja.
Und danach eigentlich es gibt eine Theorie, dass wenn Homosexualität nicht mehr illegal war, sie brauchten eigentlich jemanden zu Feind, zu Target, ja. Weißt du. Ja. Und ja. Bevor Trans People und Intersex People waren nur jemand, das brauchte Hilfe und medikale Hilfe und nicht also eine Medien-Circus, wenn du willst.
Durfte er dann denn sein Erbe antreten? Also das Gericht hat dann quasi entschieden, ja, du bist der nächste männliche Erbe und deswegen geht es nicht an deinen Cousin. Ist es so gewesen dann?
Ja, es ist gewesen. Er hat es gehabt und er hat sein Leben in sein schottisches Land gelebt mit seiner Frau und sie waren froh. Aber was wirklich schade war, dass seine Schwester war schwul. Und sie war ein bisschen, also sie war nicht froh mit ihm, weil sie hatte eine Partnerin und sie könnte nicht so legal wie ihm so verheiraten. Und so, wenn sein Cousin hatte, also Proof gesucht, sie hat einen Brief geschrieben, das sagte, Elizabeth ist deine Frau, sie hat ihre Periode gehabt und so weiter. Ewan natürlich, er war so sauer und traurig, dass seine Schwester also ihm betrogen wird. Und sie haben zusammen gesprochen und sie hat gesagt, eigentlich ich bin jealous, dass ich nicht mein echtes Self sein. Und so, sie hat gesagt, okay, ich werde dieses Brief retract, zurücknehmen.
Ja. Ja.
Aber danach, nach dieser Treffung, ist sie weggegangen und in ein Auto, she had a car crash.
Nein.
Ja. Ja,
oh no.
Auf dem Weg. Und so, sie könnte dieses Brief nicht zurücknehmen für die ganze Court Case. Und wenn ich das gelesen habe, ich war so, mein Gott, das ist so eine, it's like a drama. Es ist verrückt, wirklich, jemand hat mir dieses Buch gekauft und ich war, es hat mein Mind geblown.
Was meinst du, ich finde das so krass, also dass wenn sozusagen diese progressiven Gedanken schon mal da waren und man, weißt du, die Gesellschaft war schon mal offen, dass sich das dann erstmal wieder zurückentwickelt hat und jetzt so schwierig ist, ne, dass es sich alles vorwärts entwickelt. Wie kommt das?
Also wenn du das mehr guckst, finde ich das eigentlich sehr einfach für uns jetzt, um zu sagen, zum Beispiel, wie viele Leute sagen es, in Griechenland, das war ja okay, zwischen also Männer Sex zu haben und so weiter. Aber also die andere kleine Geschichte, die ich hatte für euch, wenn ihr wollt, ist, dass eigentlich in dieser Zeit gay sein war nicht immer, was es heute ist. Also noch einmal habe ich ein Buch mit dem Titel Feminism is Queer von Mimi Marinucci gelesen. Und es ist ein fantastisches Buch, das mir die Augen über den Ursprung der Sexualität im Vereinigten Königreich, aber auch in den meisten Ländern der westlichen Welt geöffnet hat. Und so sexuelle Interaktion zwischen Mitgliedern des gleichen Geschlechts hat es schon immer gegeben. Aber die Art und Weise, wie die Gesellschaft dies betrachtet, hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. So gegen Ende des 17. Jahrhunderts begann sich im Vereinigten Königreich eine Subkultur der Homosexualität zu entwickeln. Davor galten homosexuelle Handlungen, auch Sodomie genannt, als gewöhnliche Versuchungen wie Promiskuität, Ehebruch, Blasphemie oder Trunkenheit. So, es gab keine, also verschiedene
Zwischen. Das ist eine wilde Mischung an Dingen.
Ja.
Ja, Blasphemie, Trunkenheit und Sodomie.
Sounds like a great Saturday night, I must say.
Ja.
Also anders ausgedrückt, Homosexualität würde nicht als eine Form der Abweichung, sondern als eine Form des Genusses betrachtet. Und die Kirche machte keinen Unterschied zwischen heterosexuellen Ausschweifungen und homosexuellen Handlungen. Als Beweis dafür gibt es Geschichten von Arbeitern aus dem 17. Jahrhundert, die Familien und Kinder hatten, aber dafür bekannt waren, dass sie zum Beispiel während ihrer Arbeitspausen Sex miteinander hatten im Norden Englands. Und das war eigentlich, ja, und das war einfach, und das ist, was ich meine, in Antwort zu deiner Frage, ist, dass Gay sein existierte nicht. Man machte einfach, was man wollte. Also gegen Ende des 17. Jahrhunderts trafen sich dann Männer, die ein gemeinsames Interesse an sexuellen Kontakten mit anderen Männern hatten, in Tavernen und Privatwohnungen. Diese Männer wurden als Mollys und ihre Treffpunkte als Mollyhäuser bekannt. Doch dieses soziale Milieu wurde zur Zielscheibe einer religiösen Organisation, die sich Reformation der Sitten nannte und diese Männer und Praktiken schnell als Feinde Gottes bezeichnete. So, das ist wann eigentlich eine, wir haben eine Zielscheibe. There's the problem, weißt du. Und man sieht das eigentlich in ganz Europa, zum Beispiel in der 17. Jahrhundert, in den Niederlanden, gab es viele Burnings so, und Executions von Queer-Leute, weil es gab viele Katastrophen, naturelle Katastrophen und die Kirche sagte, you know, whose fault is it? Und bam, immer die Gays. In 1983 lehnte der Professor für Geschichte und Gender Studies, John D'Amelio, die Idee einer homosexuellen Identität ab und sagte, ich möchte behaupten, dass es Schwule und Lesben nicht schon immer gegeben hat. Sie sind vielmehr ein Produkt der Geschichte und haben sich in einer bestimmten historischen Epoche herausgebildet. So, das finde ich wirklich interessant, diese Idee, dass die Vielfalt der Sexualität und des Geschlechts existierte, aber vielleicht nicht angesprochen wurde, weil sie keinen Namen hatte. Zum Beispiel ist das Wort für Heterosexualität wahrscheinlich erst entstanden, als es auch das Wort für Homosexualität gab. Vorher war der Feind der Kirche alles, was außerhalb der traditionellen christlichen Ehe lag. Und das, was ich jetzt liebe, ist, dass jetzt haben wir wirklich eine Kultur. So Gay sein hat diese kulturelle Dinge. Aber manchmal denke ich, dass es ist mehr frei, um zu denken, dass alle sind queer, alle sind auf diesen Spektren. Und es ist jetzt, es ist nur, dass wir in Topf können leben. Und es ist nicht, es ist nur, wenn man so seine Augen aufmacht, dass man kann sehen, dass ja, wir sind alle so unique, dass es ist normal, weil ja. So, ja, meine kleine Geschichte für euch.
Vielen Dank.
Das finde ich auch mega interessant, ja, dass im Endeffekt schwul oder lesbisch dann ein Konstrukt ist, um ein Feindbild herauszubilden. Und zuvor war das einfach nur, ja, du bist Katharina, du bist Christina, du bist Kane.
Genau.
Und du machst halt einfach, was dir gerade Spaß bringt. Und ja, das ist Bild.
Und ich denke, das ist, wo wir möchten in der Zukunft gehen. Zum Beispiel, man sagt mir immer, aber warum braucht ihr so viele Labels, weißt du? und ich sage immer, wir brauchen alle diese Labels, um zu wissen, dass alle sind so unique, dass wir einfach nicht mehr diese Labels brauchen. Weißt du, weil zum Beispiel, ja, am Endeffekt sind wir jetzt in zwei Labels, jung, Frau, homosexuell, heterosexuell. Aber existiert das nicht nur, nur seit 200, 300 Jahren? Bevor, in griechischen Antiks, war es einfach, ja, du hattest eine Frau, aber es war auch okay, also, ja, mit Männern Sex zu haben. Es war à la mode, weißt du.
Ja, ich glaube, wir merken, es gibt auf jeden Fall ganz viel zu diskutieren und zu erfahren und zu besprechen. Wir gehen nochmal kurz zurück zu 1951. Mhm. Und zwar gab es da die erste bekannte britische Transfrau und die war Roberta Cowell. Und sie war Spitfire-Pilotin im Zweiten Weltkrieg und war quasi die erste Transfrau, die sich auch einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat und ihre Geburtsurkunde hat ändern lassen und hat dann danach weitergemacht und hat Karriere als Rennfahrerin gemacht. 1954 wurde das Wolfenden Committee gegründet, also das ist benannt nach dem Vorsitzenden John Wolfenden und das wurde quasi gegründet von der Regierung, so ein bisschen reluctant waren sie eigentlich, aber wurde halt zusammengesetzt, weil einfach eine ganze Reihe von bekannten Männern, also die auch irgendwie in der Öffentlichkeit standen, wegen Unzucht, in Anführungsstrichen, verurteilt wurden. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, wir müssen gucken, ob dieses Gesetz überhaupt noch legitim ist. Und deswegen wurde dieses Komitee gegründet, um das herauszufinden.
1957 veröffentlichte der Wolfenden-Ausschuss dann einen Bericht, in dem er empfiehlt, dass das homosexuelle Verhalten zwischen zwei einwilligenden Erwachsenen im privaten Bereich nicht länger eine Straftat sein sollte. Zur Befürwortung dieser Empfehlung gehörte der damalige Erzbischof von Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher und die British Medical Association. Und trotzdem wurde die Empfehlung dann von der Regierung abgelehnt. In 1958 wird die Homosexual Law Reform Society gegründet, um sich für die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen im Vereinigten Königreich einzusetzen, weil das durch den offiziellen Weg eben nicht geklappt hat.
Kommen wir zu 1963. Die Minorities Research Group wird zur ersten sozialen und politischen Lesbenorganisation im Vereinigten Königreich und gibt eine monatliche Zeitschrift heraus, Arena 3. 1964, das Northwestern Homosexual Law Reform Committee wird gegründet, um die rechtliche und soziale Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Bi-Personen zu fördern.
1966 wird eine Selbsthilfegruppe für Transsexuelle gegründet, die heißt die Beaumont Society. Die Beaumont Society wird gegründet, um die Öffentlichkeit, die medizinischen und juristischen Berufe über Transsexuelle zu informieren und aufzuklären und um die Forschung zu fördern, die zu einem besseren Verständnis beitragen sollte. 1967 mit dem Sexual Offenses Act von 1967 wird der Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren und unter vier Augen endlich entkriminalisiert. Das Gesetz gilt nicht für die Handelsmarine, die Streitkräfte, Schottland, Nordirland, die Kanalinseln und die Isle of Man, wo Sex zwischen zwei Männern weiterhin illegal ist.
Vielleicht dazu auch einmal kurz, in Deutschland wurde es ja erst 1969, also zwei Jahre später, entkriminalisiert. Natürlich kam das, muss man auch gucken, dass natürlich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war ja in BRD und DDR aufgeteilt. Und in der DDR zum Beispiel, also da war es auch illegal, aber die wurden irgendwie nicht wirklich strafrechtlich verfolgt, weil man damals gesagt hat, ach, das ist nur so eine Nebenwirkung vom Kapitalismus. Das geht schon weg, wenn wir nur lange genug warten, dann geht es irgendwann weg.
Natürlich.
Und in der BRD haben sie weiterhin die Gesetze der Nazis mit übernommen, was halt auch krass ist. Und die waren natürlich sehr, sehr streng, gerade was Homosexualität angeht. Die hatten ja sogenannte rosa Listen, wo sie halt Männer quasi geführt haben, die in Anführungsstrichen Unzucht betrieben haben. Die wurden auch wirklich richtig hart über Jahre lang verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und so weiter. Und das fand ich richtig krass. Deswegen, also die Zahl ist so krass angestiegen, dass bis 1969, wo es dann eben dann legal wurde, in 15 Jahren davor in der Bundesrepublik wurden insgesamt fast 45.000 Personen verurteilt.
Wow.
Also das fand ich echt einfach eine heftige Zahl. Aber zurück nach Großbritannien. 1969, das Northwest Homosexual Law Reform Committee wird zu einer UK-weiten Organisation und wird in Committee for Homosexual Equality umbenannt. Das Komitee wird von führenden Persönlichkeiten aus Medizin, Kunst und Kirche unterstützt. Die Stonewall-Unruhen in Amerika, eine Reihe spontaner, gewalttätiger Demonstrationen von Mitgliedern der LGBTQ+-Gemeinschaft gegen eine Polizeirazzia im Stonewall Inn in Manhattan, gab es damals auch in diesem Jahr. Und dieses Schlüsselereignis war quasi der Auslöser für die moderne Befreiungsbewegung in den USA. Und dann hat sich das natürlich darüber hinaus auch auf andere Länder ausgewirkt.
Genau, und zwar in 1970 wird die Londoner Gay Liberation Front, GLF, gegründet. Sie stützt sich eben auf diese parallele Bewegung in den USA, die auf revolutionäre Politik beruht. Der Scheidungsfall Corbett gegen Corbett schaffte den Präzedenzfall, dass das Geschlecht einer Person nicht rechtlich von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht abgeändert werden kann. Das war dann wieder ein Rückschritt sozusagen. 1971 ist dann das Gesetz über die Ungültigkeit der Ehe wird verabschiedet und verbietet ausdrücklich gleichgeschlechtliche Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren in England und Wales. Also wo man dachte, es gibt vielleicht Hoffnung auf ein bisschen Progress, auf ein bisschen Veränderung, wurde in den 70ern dann aber wieder zunichte gemacht.
Ja, aber Thatcher kommt.
Ja.
Eigentlich. Es ist wirklich traurig. Alle diese schönen Dinge, Hoffnung und man weiß mit, ihr werdet darüber sprechen, aber Abschied 28 wird wirklich alles traurig.
Ja, 1972 gab es aber dann immerhin erste Pride in London. Und da haben 2000 TeilnehmerInnen dran teilgenommen. Und Gay News, die erste schwule Zeitung Großbritanniens, wird auch gegründet in 1972.
In 1974 wird eben das London Lesbian and Gay Switchboard, das ist eine Informations- und Beratungsstelle, die wird gegründet. Da können Leute hinkommen, wenn sie Fragen haben und Unterstützung bekommen. Also man bekommt mehr Visibility, man bekommt mehr Hilfe. Das ist der Trend gerade. Maureen Corcoran outet sich als erste lesbische Labour-Abgeordnete. Stephen Whittle ist ein Transmann und prominenter Aktivist. Der ist Mitbegründer einer Gruppe für Transmenschen. Die erste dieser Konferenzen der Gruppe findet in Leeds statt. im Norden von England. Nicht alles spielt in London. Ja. 1945 die Liberale Partei, also die jetzigen Liberaldemokraten, wird die erste politische Partei im Vereinigten Königreich, die sich für die Rechte der LGBTQ+-Community einsetzt, indem sie auf ihrem Parteitag einen Antrag zur Unterstützung der vollständigen Gleichstellung von Homosexuellen einführt und in diesem gleichen Zug auch die Angleichung des Schutzalters verabschiedet.
Kane, würdest du sagen, dass diese Bewegung generell in London entstanden ist und von da quasi weitergetragen wurde ins ganze Land, oder gab es so verschiedene Organisationen?
Ich denke, London hat immer so war immer die finanzielle Hub, weißt du. Und auch deswegen hat man dort die Reunionen und so weiter gemacht, um diese Politik darüber zu denken. Aber wir sehen, dass insbesondere in Wales und im Norden, insbesondere in der 70er, denn es gab die Unionen. Eigentlich war es eigentlich parallel zwischen die Links, die Unions, Journey und Fight gegen die Austerity.
Mhm. Ja. Ja, Sparmaßnahmen.
Also die Gewerkschaften haben gegen die Sparmaßnahmen gekämpft.
Und so die KÜMP war eigentlich einsam. Und man weiß, dass es immer schwieriger in der kleinen Dörfer so gay zu sein. Und deswegen war es nicht so out und laut und ausgesprochen. Aber es existierte, ja, for sure.
Ja. 1977, auf einer Konferenz der Campaign for Homosexual Equality, wird Amnesty International aufgefordert, sich mit der Verfolgung von Lesben und Schwulen anzunehmen. Ein Gesetzesentwurf zur Herabsetzung des Schutzalters auf 18 Jahre wird im britischen Oberhaus abgelehnt.
1979 wird die Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association gegründet und das ist die heutige World Professional Association for Transgender Health. Also da haben wir wieder ein bisschen Progress, den wir sehen können. Und dann geht es auch weiter. 1980, der Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren unter vier Augen. Das ist, man spricht immer von vier Augen. Also eigentlich
komisch.
Zwei Personen. Was ist, wenn einer nur ein Auge hat?
Ja, genau. Und wenn du Brille hast, macht das acht oder was?
Ja. Aber das ist die offizielle Gesetzessprache, ist vier Augen. Auf jeden Fall wird der Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren unter den sogenannten vier Augen in Schottland entkriminalisiert.
Dann kommen wir zu 1981. Da wurde in einem bahnbrechenden Gerichtsverfahren festgestellt, dass die Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Handlungen in Nordirland gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Der erste AIDS-Fall im Vereinigten Königreich wird registriert, als ein 49-jähriger Mann in das Brompton Hospital in London eingeliefert wird und 10 Tage später stirbt.
Das ist just sad.
Ja.
Ja.
1982, die Homosexual Offences Order entkriminalisiert in Nordirland den Sex zwischen zwei Männern über 21 Jahren. Und dann stirbt Terry Higgins im St. Thomas Hospital an AIDS. Sein Partner Rupert Whittaker, Martin Butler und Freunde gründen den Terry Higgins Trust, der dann zum Terence Higgins Trust wurde. Und das war die erste AIDS-Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich.
Ja, ich glaube, wenn man zu der ganzen, alles, was passiert ist rund um AIDS im Vereinigten Königreich, in den USA, auf der ganzen Welt, wie das einfach ignoriert wurde von einem großen Teil der Bevölkerung, der Regierung, wie die Gruppen alleingelassen worden sind, da kann man eine eigene Episode zu machen. Das ist einfach heartbreaking.
Ja, stimmt. Und weil die Medien und alles, wie es präsentiert war, hat wirklich Leute getötet. Weil ich erinnere mich immer von die erste, also ich war nicht da, ich bin nicht alt, aber die erste Artikel hieß New Gay Cancer Found. Ein Krebs, ein schwuler Krebs. Und die dachten wirklich, dass es nur schwule Leute. Und deswegen zum Beispiel, dass Diana und also diese Person im Krankenhaus getroffen hat, war wirklich cool, weil wirklich, insbesondere zwischen schwule Leute, es gab also diese Angst. Und ich denke, durch alle die Erfahrungen, dass die Community gehabt hat, war eine Angst, dass die Gesellschaft auf innen also gestalten hat.
Mhm. Ja, aber das war nur ganz kurz am Rande zu AIDS, weil, wie gesagt, da gibt es so viele Geschichten, so viele traurige Geschichten. Ne? Eine positive Geschichte war 1983, dass Guernsey, also die britische Kronkolonie, entkriminalisiert den Sex zwischen zwei Männern. Wie gesagt, es geht wieder zurück zu AIDS, weil das zieht sich einfach durch. Das kann man auch und soll man auch einfach nicht ignorieren. Männer, die Sex mit Männern haben, werden dann angesichts der AIDS-Krise eben aufgefordert, nicht an britische Blutbanken zu spenden. Gehen wir zu 1984. Chris Smith ist ein Labour-Abgeordneter für Islington South und Finsbury. Der spricht offen über seine sexuelle Orientierung und wird der erste offen schwule Abgeordnete. 10 Jahre, nachdem Maureen Colquhoun sich als erste lesbische Abgeordnete geoutet hat. Und jetzt kommt meine Lieblingsstory. Die Kampagne Lesbians and Gays Support the Miners, also Lesben und Schwule unterstützen die Bergarbeiter, wird zur Unterstützung des Bergarbeiterstreiks in den Jahren 1984 und 1985 ins Leben gerufen. Und das war eine Gruppe von London Queers, die was machen wollten. Die gesehen haben, dass die Minenarbeiter, die Gewerkschaftsmitarbeiter, Rural Großbritannien, also auf dem Land, von der Polizei genauso behandelt wurden wie die LGBTQ-Plus-Community in London.
Ja.
Der Unterschied war, die Lesbian and Gay Support the Miners-Gruppe kannte ihre Rechte. Mhm. Die Miners kannten die nicht. Das heißt, sie haben Geld gesammelt, sind nach Wales gefahren, in ein kleines Dorf und haben dort den Menschen, den Minenarbeitern beigebracht, was ihre Rechte sind, dass die Polizei sie nicht einfach verhaften darf, und hat ihn mit ihnen zusammen in der Picketline, also in der Protestlinie gestanden, ne, und haben sie unterstützt. Und das Schöne war dann, im nächsten Jahr sind dann die ganzen Miner, die ganzen Gewerkschaften zu Pride nach London gekommen. Und sind vorne mitgelaufen.
Ach Gott, Goosebumps. Und es gibt einen sehr schönen Film daraus, die Pride heißt. Wirklich ja. Eine schöne. Es zeigt, dass ja, zum Beispiel Welsh Miners denken nicht, dass sie Dinge gemeinsam mit LGBT-People haben. Aber doch, sie sind gegen eine repressive government.
Genau. Ja.
Kommen wir zum Jahr 1986. Mark Rees, ein Transmann, klagt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit der Begründung, das britische Recht hindere ihn daran, einen Rechtsstatus zu erhalten, der ihn als Mann anerkennt. Der Fall wurde zwar verloren, aber das Gericht stellte damals fest, dass die Probleme, mit denen Transmenschen konfrontiert sind, ernst zu nehmen sind.
Zum Beispiel da wäre ja von die Story von Kane, dieser Präzedenzfall, hätte ja extremst geholfen. Ja,
genau.
Absolut. Jetzt kommen wir zu Thatcher. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher führt Abschnitt 28 des Local Government Acts 1988 ein. Darin heißt es, dass eine Kommunalbehörde nicht absichtlich Homosexualität fördern oder Material mit der Absicht der Förderung von Homosexualität veröffentlichen oder in einer Schule die Akzeptanz von Homosexualität als vorgetäuschte Familienbeziehung fördern darf. Das war alles in Quotes.
Oh, können wir jedes Mal so einen Sound einblenden, wenn wir über Margaret Thatcher reden?
Eigentlich, das ist unsere Generation, die in der Schule, man könnte nicht so sagen, zum Beispiel, wenn man ein Lehrer war, dass er einen Mann hatte oder was. Man könnte das nicht sagen. Und was ich also durch meinen Podcast auch sehe, ist, dass es ist nur durch Geschichte, dass man eine Verbindung mit anderen Leuten, zum Beispiel mit der Pride-Film. Und so, was Thatcher gemacht hat, ist, sie hat gesagt, wir machen keine Verbindung mehr mit diesen Personen. Obwohl wir Fortschritte hatte, das hat wirklich es alles also behindert. Und zum Beispiel ich hatte nie Gay oder schwule Education in der Schule. Da gibt's noch nicht in der Schule heute. Es ist nur seit ein Jahr, zwei Jahr, 2020 oder 2019, dass alle Schulen muss jetzt eine Education für andere Familien. Und trotzdem haben wir also Personen, die gegen da sind, dass aber danach werdet ihr also meine Kinder also korruptieren.
Ja.
Und es ist traurig, weil, wie ich gesagt habe, es ist nur durch Geschichte, dass wir eine Verbindung mit anderen Personen, die nicht wie oder wie uns sehen oder sind.
Ja, durch dieses Gesetz von Margaret Thatcher habe ich das Gefühl, also soll es so ein bisschen totgeschwiegen werden. Also ne, du darfst quasi nicht mehr darüber reden, du darfst nicht mehr darüber informieren. Und dadurch gibt es natürlich dann auch für junge Menschen, die vielleicht gerade irgendwie merken, oh, bei mir, für mich trifft das nicht zu, was wir hier in der Schule lernen. Die können dann aber mit niemandem darüber sprechen, weil es eben nicht erlaubt
ist. Es hat wirklich die LGBT-Gruppe als sexuelle Promiskuität-Gruppe genannt. Mhm. Und ich denke, viele schwule Leute wie ich, wir sind groß geworden mit dieses Gefühl, das wir haben, ist nicht appropriate für die Schule, ist nicht appropriate in der Familie. Es ist ja etwas, das also sexueller und einfach dirty ist. Und das, wir sind noch jetzt trying to get out of that feeling, weißt du?
Mhm. Ja. Wie war das für dich? Also wann hast du gemerkt, dass dieses Gefühl falsch ist, was dir quasi da gegeben wurde von der Gesellschaft?
Ja, also wenn ich so mein Coming Out gemacht habe zum Beispiel, ich wusste seit ich 11, 12, 13 und ich erinnere mich, dass jede Nacht ich weinte in meinem Bett, weil ich dachte, bitte, 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 ich möchte nicht schwul sein. Und ich hatte einen Traum immer, dass ich im Park mit einer Frau mit roten Haaren, weil ich The Little Mermaid liebte. Ariel, genau. Und wir waren im Park und Leute guckten uns mit Lächeln und waren so, ah. Und danach, die Frau ist ein Mann geworden in meinem Traum und alle waren so, ah, sie waren so, ja, sie waren sauer mit uns. Und danach habe ich ich hatte einer Freundin gesagt und sie hat eigentlich alle die Schule erzählt. Und mein Coming Out war taken from me. Und leider war ich bullied dafür. Es war sehr, sehr kleines Dorf und ich war gay. Und da gab es keine andere Schwule. Also, aber viele Leute wie ich haben also die gleiche oder schlechte Geschichten. Zum Beispiel meine Familie waren sehr schön. Mein Vater hat mir gesagt, du bist mein Sohn und ich liebe dich. No matter what. Aber danach, ich sage oft mit anderen LGBT people, ist, dass oft machen wir nicht eins, aber zwei Coming Outs. Und zum Beispiel in 2021, so letztes Jahr, während Covid hatte ich Zeit und ich bin als non-binär ausgekommen. Und es war dieses Ding, dass ich hatte nie wirklich wie ein Mann gefühlt und man sagte immer, du musst ein Mann sein. Und es ist nur, wenn ich ein Bart hatte und wenn ich mehr männlich fühlte, dass dann habe ich mich gefragt, aber okay, wo und was ist mein weibliches Gefühl? Und ich hatte es immer. Und ich habe angefangen, also mich zu kleiden. Ich habe mich angefangen zu schminken. Und ich habe ja einfach mehr so meinen Zeit und Raum für meine weibliche Seite zu entdecken. Und so deswegen habe ich ja zwei Coming-outs gemacht. Und ja, und ich denke, dass man ist immer auf eine Journey, immer auf einen Queer-Journey. Und es ist, deswegen brauchen wir diese Geschichte, um zu sagen, ah, I'm not the only one. Ich bin nicht der einzige Person, die das fühlt. Und was Tatsche gemacht hat, hat eigentlich alle die, closed everyone's mouth. Also alle halten die Klappen von alle.
Ja.
Aber danke, dass du auch das so mit uns teilst.
Natürlich. Also, deswegen mache ich das. Ich meine, wenn das jemanden inspirieren kann, dann deswegen machen wir das, oder?
Ja, auf jeden Fall.
In der Gesellschaft, hat sich was verändert in den letzten Jahren?
Ja, also zum Beispiel RuPaul's Drag Race, kennt ihr das? Natürlich.
Ja.
Also das ist etwas, das nicht nur mich also unterrichtet hat, also über die Queer World, die Community, insbesondere so People of Color, Trans People und ihre Platz in unserer Community, aber auch meine heterosexuelle Freunde, so zum Beispiel meine beste Freunde, alle heterosexuell, viele Männer lieben das. Und jedes Mal, was denkst du über dieses Drag Queen und so weiter? Und sie sehen das wirklich wie ein Kunst. Und es ist wirklich eigentlich der Vorteil von, was ich sagte früher, dass die Queer Community war so dirty. Aber hier ist es fun, es ist so Kunst und kleine Dinge, wie so, zum Beispiel ist mein Geburtstag in ein paar Wochen und ich habe gesagt, wir gehen alle zu einem Queer Bar mit Drag Queen Performances und alle sind so, ja, aufgeregt, sie können nicht kaum mehr warten. Und das ist so schön, weil das zeigt Queer Leute, dass wir sehen dich und we're not just allowing you to be, aber we're appreciating you. Wir sehen, dass du sehr wichtige Teil unserer Gesellschaft seid und es ist seit lange, dass ihr einen Platz in dieser Gesellschaft braucht.
Ja. Ja, im Jahr 1988.
Es war Sir Ian McKellen und der Tat, dass er ein Coming Out gemacht hat, wirklich interessant.
Genau, im BBC Radio hat er sich nämlich geäußert. Also wir hatten auf der einen Seite Thatcher und dann hatten wir auf der anderen Seite gute Sachen, die passiert sind.
Und 1989 wird dann Stonewall UK als Reaktion auf den Paragraphen 28 und anderen Hindernissen, eben die von Thatcher hervorgebracht werden, gegründet. Und zu den Gründungsmitgliedern gehören eben Ian McKellen und Michael Cashman. Also wieder wichtig, dass Menschen sehen, dass sie nicht alleine sind, dass es berühmte Menschen gibt, die das Gleiche durchmachen, die sozusagen im gleichen Boot sitzen und dass es nichts Falsches ist und dass man trotzdem erfolgreich sein kann.
Jetzt kommen wir zu den 1990er Jahren und zwar in 1990. Nach der Ermordung von 5 schwulen Männern innerhalb weniger Monate findet in London eine Mahnwache mit Kerzenlicht statt. Und Justin Fashanu bekennt sich als erster Profifußballer als schwul. Er stirbt später durch Selbstmord.
Ja, ich meine, und der Tat auch, dass Justin Fashanu schwarz war, ich denke, ist auch sehr interessant zu sagen, weil eigentlich noch heute haben wir nur eine Professionelle in Australien und die out sind. Und ich finde es verrückt, dass fast 40 Jahre später.
Ja, es ist meistens, nachdem sie ihre Karriere beendet haben, ne, dass sie dann halt sich outen.
Wir hatten ja auch in Deutschland zum Beispiel Thomas Hitzelsberger, nachdem er seine Karriere beendet hatte, hat er sich geoutet. Aber zurück zu 1991, zurück zu Sir Ian McKellen. Er trifft sich mit dem britischen Premierminister John Major. Und das ist das erste Mal, dass sich ein amtierender Premierminister mit einem LGBTQ+-Aktivisten trifft. Im Anschluss an ein Treffen am Rande der Bundeskonferenz der Liberaldemokraten im Jahr 1991 wird Press for Change, eine wichtige Lobby- und Rechtshilfeorganisation für transsexuelle Menschen im Vereinigten Königreich, gegründet.
1994 beschließt das britische Unterhaus nicht die Angleichung des Schutzalters für gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern auf 16 Jahre. Nämlich die Abstimmung wird abgelehnt und das Schutzalter stattdessen auf 18 Jahre gesenkt. Ein Schutzalter für gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen wird nicht festgelegt. Das finde ich auch interessant, weil ich habe das Gefühl, dass generell schwule Männer immer mehr irgendwie im Blick der Gesetze und der Gesellschaft waren als Frauen. Ja. Weißt du, woran das liegt, Kate?
Ich denke, noch einmal, es ist die Patriarchy, weißt du. Frauen haben so lange gewartet, um finanzielle Independence zu haben. Und noch heute haben sie es nicht in der ganzen Welt. Es ist nur, wenn man nicht nur in seine eigenen Augen als eine eigene Person sieht, aber auch im Gesetz und in der Gesellschaft, dann kann man seine Sexualität entdecken. Und man muss es sagen, die Männer haben immer die Priorität in unserer Welt, leider. Und hoffen, das ist auch etwas, das also sich verändern muss.
Ja, ich glaube auch einfach, Frauen waren nicht wichtig genug oder waren nicht angesehen als eigene Persönlichkeiten.
Genau. Und deswegen ist es schön, dass die LGBT fängt mit die Lesbian, Bisexual, Gay, weil leider hat es nie wirklich eine Priorität. Und es gibt auch Bi-Erasure und ich meine, ich denke, es ist fast wie die Patriarchy war so, okay, wir müssen das ein bisschen also darüber sprechen, diese Community, aber sie könnten sich in White Male People, also mehr sehen. Deswegen sind People of Color und Frauen und weibliche schwule Leute auch. Sie haben die Platz noch nicht und deswegen sind Serien wie RuPaul's Drag Race eigentlich schön, weil es gibt Platz für weibliche Sachen. Und in unserer Community gibt es noch Toxic Masculinity. Zum Beispiel, wenn du Dates machst oder was, es gibt auf die Applications, sie sagen Mask for Mask. So einfach masculine Leute für masculine Leute. Sie sagen kein Femmes, keine. Und in unserer Community gibt es noch viele Probleme eigentlich mit weiblichen Sachen.
Ja.
1995, Mermaids, und das ist eine richtig gute Organisation, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen, wird von einer Gruppe von Eltern gegründet, die durch ihre Kinder zusammengebracht wurden, die Body Dysmorphia hatten, die sich gefühlt hatten, als wären sie im falschen Körper geboren. Und die britische Wohltätigkeitsorganisation, also Mermaids, bietet jungen Menschen, ihren Familien und Betreuern sowie Fachleuten, die eben mit geschlechtsvariablen jungen Menschen arbeiten, die geeigneten Ressourcen. Also wenn man ein Kind hat, das sagt, hey, ich bin im falschen Körper geboren oder ich fühle mich nicht so, wie ihr mich seht. Da gibt es eben Mermaids, da können die Eltern hingehen und bekommen die Hilfe von Menschen, die educated sind, von Menschen, die vielleicht durch das Gleiche durchgegangen sind und die genau wissen, was zu tun ist, um den Kindern eben zu helfen. 1997, Stephen Twigg wird bei seiner Wahl zum ersten offenen schwulen Abgeordneten. Ben Bradshaw, ebenfalls offen schwul, wird nur 21 Minuten später ebenfalls gewählt. Und Katharina und ich, wir kennen Ben Bradshaw. Wir haben schon oft mit ihm gesprochen.
Wenn ihr unsere Folge zum Brexit hören wollt, da haben wir zum Beispiel Ben Bradshaw interviewt. Der hat uns sehr, sehr viele interessante Sachen erzählt.
Angela Eagle wird die erste britische Abgeordnete, die sich freiwillig als lesbisch outet. Und Ewan Sutherland beschwert sich bei der Europäischen Menschenrechtskommission, dass das Schutzalter für Homosexuelle 2 Jahre höher liegt als für Heterosexuelle. Die Kommission entscheidet zugunsten von Ewan, was 2001 zu einer Angleichung des Schutzalters führt.
1998. Waheed Ali wird das erste offen schwule Mitglied des House of Lords und einer der wenigen offen schwulen Muslime.
1999. Auf das Schwulenlokal The Admiral Duncan in Soho verübt das ehemalige Mitglied der britischen National Party, David Copeland, einen Anschlag. Bei dem Anschlag werden 3 Menschen getötet und mindestens 70 verwundet.
In 2000 hebt die britische Regierung das Verbot für Lesben, Schwule und Bi-Personen auf, in den Streitkräften zu dienen. Ein Gesetzesentwurf zur Aufhebung von Abschnitt 28 in England und Wales wird eingebracht. Der Gesetzesentwurf wird abgelehnt. Schottland schafft Abschnitt 28 allerdings ab. In England und Wales bleibt es aber in Kraft.
In 2002 gelten gleiche Rechte, wenn gleichgeschlechtliche Paare eine Adoption beantragen. Alan Duncan ist der erste konservative Abgeordnete, der offen über seine sexuelle Orientierung spricht. Und in der Rechtssache Goodwin gegen das Vereinigte Königreich entscheiden die Richter, dass die britische Regierung den Bedürfnissen von Transpersonen Rechnung tragen muss, indem sie neue Geburtsurkunden ausstellt und die Heirat mit Personen des anderen Geschlechts zulässt.
In 2003 wird der Abschnitt 28 in England, Wales und Nordirland aufgehoben. Und das bedeutet, man darf frei in Schulen über Homosexualität sprechen und unterrichten. Die Employment Equality Regulations werden im Vereinigten Königreich Gesetz und machen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bi-Personen am Arbeitsplatz illegal.
2004 das Gesetz über die zivile Lebenspartnerschaft, Civil Partnership Act of 2004, wird verabschiedet, das die zivile Lebenspartnerschaft im Vereinigten Königreich zulässt. Das Gesetz gibt gleichgeschlechtlichen Paaren die gleichen Rechte und Pflichten wie verheirateten Paaren in England, Schottland, Nordirland und Wales. Das Gesetz über die Anerkennung des Geschlechts, the Gender Recognition Act 2004, wird verabschiedet und gibt Transpersonen die volle rechtliche Anerkennung in ihrem jeweiligen Geschlecht. Das Gesetz ermöglicht es Transpersonen, eine neue Geburtsurkunde zu erhalten, auch wenn die Geschlechtsoption weiterhin auf männlich oder weiblich beschränkt ist.
2005, Abschnitt 146 des Criminal Justice Act 2003 ermächtigt die Gerichte des Vereinigten Königreiches, härtere Strafen für Straftaten zu verhängen, die durch die sexuelle Ausrichtung des Opfers oder seine mutmaßliche sexuelle Ausrichtung erschwert oder motiviert sind. Das Adoptions- und Kindergesetz tritt in Kraft und ermöglicht unverheirateten Paaren, einschließlich gleichgeschlechtlicher Paare, die gemeinsame Adoption zu beantragen. Christopher Cramp und Matthew Rush werden das erste Paar, das im Vereinigten Königreich eine zivile Partnerschaft eingeht. Herr Rush stirbt am folgenden Tag an Krebs im Endstadion.
In 2006, auf der Isle of Man, wird das Schutzalter angeglichen und Abschnitt 28 wird aufgehoben.
2007, die Equality Act Regulations 2007 verbietet die Diskriminierung bei der Bereitstellung von Gütern, Einrichtungen, Dienstleistungen, Bildung und öffentlichen Aufgaben aufgrund der sexuellen Ausrichtung. Gesetzesänderungen in Schottland ermöglichen gleichgeschlechtlichen Paaren die Gleichstellung bei Adoption und Pflege. Ian Smith, Patrick Harvey, Margaret Smith und Joe Fitzpatrick werden als offen schwule, lesbische oder Bi-Abgeordnete in das schottische Parlament gewählt.
In 2008 wird das Gesetz für menschliche Befruchtung und Embryologie verabschiedet. Das erkennt gleichgeschlechtliche Paare als rechtmäßige Eltern von Kindern an, die durch gespendetes Sperma, Eizellen und Embryonen erzeugt wurden. 2009, David Cameron entschuldigt sich im Namen der konservativen Partei für die Einführung von Section 28. Das war ein großer Schritt.
Mit dem Gleichstellungsgesetz 2010 wird die Geschlechtsumwandlung offiziell als geschütztes Merkmal aufgenommen. Im Vereinigten Königreich tritt der neue Straftatbestand der Aufstachelung zu homophobem Hass in Kraft.
In 2011 hebt das Gesundheitsministerium das lebenslange Verbot für Schwule und Bi-Männer, Blut zu spenden, auf. Allerdings gilt weiterhin eine 12-monatige Zölibatsklausel, damit Männer, die Sex mit Männern haben, als Spender zugelassen werden. Eine von Lord Wahid Ali eingebrachte Änderung der Marriage and Civil Partnerships Regulations erlaubt die Feier von Lebenspartnerschaften in religiösen Gebäuden im Vereinigten Königreich. Ruth Davidson wird an die Spitze der schottischen Konservativen gewählt. Sie ist die erste offene homosexuelle Vorsitzende einer politischen Partei.
2012 wird im Vereinigten Königreich der Protection of Freedoms Act verabschiedet, der es ermöglicht, historische Verurteilungen für einvernehmlichen Sex zwischen Männern aus dem Strafregister zu streichen.
2013 wird das Gesetz über die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren in England und Wales verabschiedet. Und auch in 2013 wird Alan Turing posthum von der Königin für seine Verurteilung wegen grober Unzucht begnadigt, die dazu geführt hatte, dass er chemisch kastriert wurde und später eben auch Selbstmord begangen hat.
Furchtbar.
Der olympische Turmspringer Tom Daley enthüllt auf YouTube, dass er in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt.
Aber ich hatte so eine große Crush on Tom Daley. Und ich erinnere mich, ich war so 14 oder was und ich hatte einen Kalender von ihm in meinem Zimmer.
Oh.
Weil eigentlich war er der erste Mann, dass ich sah auf dem Fernsehen, der wirklich meine Alte war und schwul war. Und das liebte ich.
Ja, 2014, Drumroll please. Das Gesetz über die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare tritt offiziell in Kraft. Die ersten gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in England und Wales finden am 29. März 2014 statt. Und die schottische Regierung zieht nach und verabschiedet auch ein Gesetz, das es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt, in Schottland zu heiraten.
2016, David Mundell gibt auf seiner persönlichen Website bekannt, dass er schwul ist. Er wird damit der erste offene schwule konservative Kabinettsminister. Auf der Isle of Man wird die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und Prinz William erscheint auf der Titelseite des schwulen Magazins Attitude und erklärt, dass niemand aufgrund seiner Sexualität schikaniert werden soll. That's your future king right there.
Danke. Vielen Dank, William.
2017. Die Regierung begnadigt posthum alle Schwulen und Bi-Männer, die im letzten Jahrhundert aufgrund der schädlichen Sexualstrafgesetze verurteilt wurden, die es der Polizei ermöglichten, Menschen wegen ihrer Homosexualität zu kriminalisieren. Das Gesundheitsministerium verkürzt die Aufschubfrist für Schwule und Bi-Männer, die Blut spenden wollen, von 12 auf 3 Monate.
2018 verabschiedet die schottische Regierung ein Gesetz, mit dem alle Schwulen und Bi-Männer begnadigt werden, die wegen einvernehmlichen Sexes mit anderen Männern verurteilt wurden, bevor das eben 1981 entkriminalisiert wurde.
In 2019 wird ein neuer Lehrplan eingeführt, der quasi vorschreibt, dass man auch über die Rechte und den Schutz des körperlichen und geistigen Wohlbefindens von LGBTQ+-Kindern spricht im Unterricht.
2020, die gleichgeschlechtliche Ehe wird in Nordirland legal. Die Regierung kündigt an, dass die Blutspendevorschriften für schwule und bisexuelle Männer weiter gelockert werden, wobei der Schwerpunkt auf individuellem Verhalten und nicht auf einem pauschalen Verbot für alle Männer liegt, die in den letzten 3 Monaten Sex mit Männern gehabt haben.
2021, also letztes Jahr, wurde zum ersten Mal bei der Volkszählung im Vereinigten Königreich Fragen zur Geschlechtsidentität gestellt und zur sexuellen Orientierung, sodass Daten über die Zahl der LGBTQ+-Personen im ganzen Land gesammelt werden konnten. Die Regierung hat außerdem angekündigt, die Konversionstherapie gesetzlich zu verbieten und einen neuen Fonds einzurichten, um die Unterstützung für Überlebende zu verbessern.
So, kommen wir zu diesem Jahr. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, 2022 war ein sehr verrücktes Jahr. Man muss auch sagen, mit dem ganzen politischen Chaos, das in Großbritannien stattgefunden hat, würde man denken, dass LGBTQ+-Rechte, Transrechte hinten runterfallen. Aber verrückterweise, es ist total viel, und nicht auf eine gute Art und Weise, es ist total viel Stimmung gegen die Trans-Community gemacht worden. Es sind sehr viele Lügen verbreitet worden. Es ist sehr viel Angst verbreitet worden. Und darunter fällt auch J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, die eine Massive TERF ist. Also TERF ist eine Trans-Exclusionary Radical Feminist, also eine in Anführungszeichen, weil ich möchte diese Person keine Feministin nennen oder Personen, die so denken, sind keine Feministen.
Genau.
Aber diese Personen denken eben, dass Transfrauen ihnen irgendwas wegnehmen wollen. Mhm. Sie kämpfen für Frauen, aber sehen Transfrauen nicht als Frauen.
Genau. Sie sehen die Transfrauen nicht als Frauen. Und für mich ist das nicht Feminism. Und deswegen dieses Buch Feminism is Queer. Es ist die Parallele zwischen unserer zwei Community. Und ja, okay, Frauen haben ja eine sehr traurige Geschichte eigentlich und haben viel von der Patriarchy überlebt, aber Queer People auch und diese Trans People, was die macht, wenn jemand wie J.K. Rowling seine Plattform für dieses Gespräch, was sie macht, ist, dass sie noch einmal More Danger auf eine kleine Community stellt eigentlich. Und sie sagt, dass es ist, um Frauen zu beschützen zum Beispiel. Aber Nicola Sturgeon hat es sehr, sehr frei gesagt, dass man braucht sich nicht weibliche zu kleiden, um eine Frau zu rape eigentlich. Und so dieses Idee, dass Transfrauen sind einfach Männer, die sich in so weibliche Kleidung, um in weibliche Räume zu gehen, Das ist verrückt für mich und das für mich ist kein Feminist. Genau.
Ja, da können wir auch mal reinhören, was Nicola Sturgeon, also the First Minister of Scotland, was die gesagt hat genau.
In my experience, most men who want to abuse women don't feel the need to change their gender to do it. And abusive men are what we should be focusing on. They are the risk to women, not trans women.
Und genau das meint sie. Sie sagt, nein, ihr habt keine Angst vor Transfrauen. Ihr habt Angst vor Männern, die sich als Frauen verkleiden, um dann in weibliche Räume, also wie Toiletten, zu gehen, um Frauen zu vergewaltigen. Aber das hat nichts mit Transfrauen zu tun. Und das hat sie eben gesagt.
Ja, vor allem ist es doch auch so, also gerade Feministen sollten doch eigentlich denken, ja, wir können jede Hilfe gebrauchen, die es gibt. Also wenn wir die Transfrauen mit reinnehmen, dann sind wir mehr und dann haben wir gleichzeitig eine lautere Stimme und sind stärker. Also es kann doch eigentlich nur positiv sein am Ende.
Und diese ganze Panikmache und Angstmache und dieses Aufhetzen hat natürlich auch Auswirkungen auf so Organisationen wie Mermaids, die vor einigen Wochen von Internet-Trolls gehackt wurden, von Right-Wing-Tory-Trolls. Und deswegen mussten die aufhören zu arbeiten für ein bisschen, weil die einfach so überwältigt waren und es war einfach nicht mehr sicher für ihre Mitarbeiter und so. Und das hat halt wirklich echte Auswirkungen. Die Tory-Party hat das gemacht, um Politik zu machen, um Stimmen am rechten Rand einzufangen, ohne auf diese Auswirkungen eher einzugehen, die das da halt auf echte Menschen hat.
Und das ist so gefährlich.
Ja. Vielleicht, Kane, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, weil, also klar ist irgendwie die Akzeptanz gewachsen in den letzten Jahren und es wird mehr gefeiert und es gibt auch mehr Unterstützung, aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Hass online besonders und aber auch im echten Leben und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so sich so zwei Gesellschaftsteile auseinander entwickeln, dass die immer weiter voneinander sind. Es gibt immer weniger so in der Mitte, sondern es gibt immer die einen auf der einen Seite, die eben hassen und die anderen auf der anderen Seite, die unterstützen. Hast du das auch so erlebt, dass es da so eine Entwicklung gibt? Und weißt du vielleicht, was wir tun können, um diese Gruppen wieder zusammenzubringen?
Ja, genau. Zum Beispiel eben von heterosexuellen Freunden. Sie haben so zum Beispiel diese Geschichte mit J.K. Rowling gelesen und sie sagte, ah, aber was sie sagt ist, ja, ich verstehe, weißt du, Frauen sind Frauen. Und eigentlich es ist diese sehr polarisierend Gespräch, das wir jetzt haben. Und es ist sehr, it's very subtle. Eigentlich. Was sie sagt, ist nicht falsch. Frauen sind Frauen, aber Frauen sind auch Transfrauen. Und eigentlich, wenn Leute haben nicht die Education oder die haben keine Interesse in die LGBT-Community, dann ist es sehr einfach eigentlich, J.K. Rowling zu verstehen und sagen, dass, ja, weil sie benutzen Freedom of Speech, weißt du. Das ist ihre der Tool. Aber das ist sehr, so gefährlich und das macht angstmachende Politik oder was wir sagen in Englisch so Scarecrow Politics. Zum Beispiel mit Suella Braverman, die sagt, dass die Woke, weißt du, diese Woke-Community und was ist Woke? Also wenn du für die Recht des Lebens von Trans-People kämpfst, bist du Woke? Und ja, ich habe es gesehen. Ja. Und normalerweise nach 5 Minuten oder 10 Minuten, wenn ich spreche und ich sage, nein, das ist so und du weißt das nicht. Und wenn sie sagt das, meint sie das? Und die sagen, ah, okay, ja, ich verstehe mehr. Und das ist, weil, und ich denke, es ist sehr gefährlich, weil auf Twitter oder was, es ist sehr einfach, etwas zu retweet. Und das ist, wie es gefangen hat eigentlich mit J.K. Rowling. Sie hat retweetet und es ist so schade, dass sie könnte nicht einfach sagen, okay, sorry, ich mache mich außer diesem Gespräch und ich vielleicht ein bisschen mehr Education für mich machen werde. Aber nein, sie hat doubled down und jetzt sie ist ein bisschen diese Kopf einer Armee von TERFs. Und ich finde es sehr, sehr, sehr traurig, weil sie war auch eine Ikone mit Harry Potter. Etwas, das über so diese Thema nicht so in seiner Gesellschaft gut zu fühlen. Und jetzt ist sie ganz die Vorteil eigentlich. Als jemand zum Beispiel, der Gespräche in meiner eigenen Kopf über mein Gender und 2 Coming-outs gemacht. Ich kann sagen, niemand möchte das. Niemand eigentlich möchte so unterschiedlich von anderen sein. Und es ist wirklich also ohne Respekt, dass sie das sagt. Und das zeigt mir, dass sie eigentlich nicht die Experience von diese sehr vulnerable Leute weiß.
Und genau diese Panikmache und diese Angstmache hat eben jetzt auch Einfluss. Und zwar ist die Kriminalität gegen Mitglieder der LGBTQ+-Community in den letzten Jahren sogar angestiegen. Also diese Hate Crimes, vor allem auch on public transport. Ihr habt bestimmt gehört von den lesbischen Paar, das in einem Bus angegriffen wurde. Ich habe 2 verschiedene Freunde, die unabhängig voneinander in der U-Bahn zusammengeschlagen wurden, einfach nur, weil sie eine lesbisch und der andere schwul ist. Und als ich da gefragt habe, ja, zeig dir das an, dann haben sie gesagt, nee, weil passiert ja nichts.
Und wer hat diese Leute angegriffen? War es Transleute? Nee, es war Männer. So.
Ja, und wir haben ja jetzt auch den Trans Awareness Month. Da soll man mehr drüber sprechen, wie man Sprache benutzt. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie wichtig ist denn inklusive Sprache? Weil das ist ja das mit dem Tweet von J.K. Rowling, wo dieses auseinandergegangen ist. Aber wie wichtig ist, dass diese inklusive Sprache eben existiert?
Ich denke, sehr wichtig, weil, wie wir uns gesagt mit den Labels, Geschichte und Wörter sind, wie wir uns in einer Verbindung mit die Gesellschaft um uns herum geschaffen. Zum Beispiel, du kannst eine Geschichte hören, und dann deine Perspektive ist verändert. Und es hat so eine Kraft, es hat für mich Kraft gehabt, als ich zum Beispiel während die ersten Jahre, dass ich dachte, ah, ich bin nicht wirklich ein Mann, heißt das, dass ich eine Frau bin? Und ich habe nicht so Lust, eine Transition zu machen, was? Und ich habe es für 8 Jahre nur mit mir gehalten und ich habe eine Freundin, wir haben ein Wochenende in Hamburg gemacht und ich habe sie gesagt, ich habe ein bisschen getrunken und ich war ein bisschen emotionell und ich wollte sie sagen, sie ist auch queer und ich sagte, ich denke, ich bin kein Mann, ich war das nie und ich weiß nicht zu tun. Und sie sagte mir, aber Kane, jetzt haben wir diese andere Wörter wie non-binär oder gender-fluid und das heißt, du brauchst nicht eine Transition zu machen, du kannst einfach du sein und sagen, du kannst männlich präsentieren, aber sagen, dass du non-binär sind. Und das für mich war wirklich so ein Aha-Moment, weißt du? Und ich liebe das, weil wirklich Wörter und inklusive Wörter sind so wichtig. Zum Beispiel, ich war immer so, ich könnte mich nicht so they nutzen oder präsentieren, weil ich hatte Angst, dass Leute sauer mit mir sein würden oder etwas. Ich hatte Angst dafür. Es war wirklich ein Schritt. Aber jedes Mal, dass ich einen Artikel oder ein Gespräch auf der Media höre und Leute sind respectful, das sagt mir, dass als Gesellschaft wir haben Fortschritt gemacht. Wir müssen es auch machen und eigentlich gibt es Platz für uns zu entdecken eigentlich. Und deswegen sind es so wichtig.
Würdest du dir, weil du hast ja gesagt quasi, dass wir verschiedene Bezeichnungen haben und dass man das immer definieren muss und so, also dass das sozusagen jetzt ein Schritt ist und dann irgendwann wir dahin kommen, dass jeder einfach sein kann, wie er ist und man muss nicht sagen, oh, aber du bist das und du bist das. Ist das was, wo du hoffst, dass wir hinkommen als Community?
Ich denke, weil obviously, wir werden nie unsere Fortschritte und unsere Geschichte vergessen und alles, was wir gemacht haben, um so mehr Freiheit zu haben. Mit eurer sehr recherchierte und sehr schöne Timeline haben wir gesehen, dass es so lange genommen, zum Beispiel für die Isle of Man in Guernsey, das wusste ich nicht. Und das zeigt, dass in dieser Community, die hatten nicht genug Bezeichnungen. Und stell dir vor, du bist gay in 2008 in Isle of Man und du bist noch nicht entkriminalisiert. Was macht das für deine Seele eigentlich? Meine Hoffnung ist, dass in der Zukunft wir diese Labels nicht brauchen, weil alle haben die Empathie. Und das ist, was wir wirklich brauchen. Und deswegen, jedes Mal, dass Suelle Braverman oder die Medien auf der Recht haben diese sehr sensationelle Headlines und Articles auf Trans People und dass J.K. Rowling ihre Plattform jetzt benutzen, um diese Leute zu mehrere Problemen zu geben. Dass ich sehe, dass wir noch nicht genug Empathie haben. Und ich denke, wenn wir nicht brauchen, uns zu identifizieren, so, hallo, ich bin non-binär, ich bin einfach mich, das wird zeigen, dass unsere Gesellschaft mehr Empathie und bereit ist, einfach alle so, wie sie sind, zu nehmen.
Mhm. Ja, wir fragen eigentlich immer am Ende jeder Episode, ob die Briten denn spinnen. Aber das war ja jetzt ein sehr komplexes Thema. Also
ich meine, vielleicht können wir festhalten, dass die jetzige britische Regierung spinnt.
Ich finde es wichtig, dass man offen darüber spricht und dass man offen auch über die Konsequenzen spricht, weil sonst machen die Menschen das einfach um für ihre Politik, wie Katharina gesagt hat, die britische Regierung gerade.
Ja,
kannst du echt in die Tonne treten.
Wow.
Put it in a bin.
Aber wenn ich ein kleiner Promo machen für meinen kleinen Podcast machen
ja,
kann.
Ja, bitte.
Es ist Breaking Bad eigentlich kommt von dieser Lust, dass ich hatte. Also Geschichte und Stimmen derer zu teilen, die zum Schweigen gebracht wurden. Ja. Und so jede Episode ist eine Geschichte, die ich erforscht habe und ich lade jemand ein und wir trinken ein bisschen und wir lachen und ich war schockiert, wie viele Leute in unsere Geschichte wir also vergessen haben, weil die queer People of Color oder weiblich sind.
Und hiermit nochmal vielen, vielen Dank, Kane, dass du bei uns mitgemacht hast, vielen dass du Dank. Hier warst, dass du uns deine Geschichten erzählt hast. Wir sind dir sehr dankbar.
Herzlichen Dank. Es war wirklich schön.
Und wenn ihr mehr über die Episode erfahren wollt, wenn ihr verschiedene Fotos, Bilder sehen wollt, wie wir mit Kane hier einen abfeiern, dann kommt vorbei auf unser Instagram @EnglishBreakfastDerPodcast.
Und natürlich könnt ihr uns auch wie immer eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.